Mann, Mann, Mann. Es gibt ja zeitlose Gäste, die man auch ein paar Wochen später vorstellen kann. Bei Henny Nachtsheim haben wir gedacht, das wäre ein zeitloser Gast. Jetzt ist in den vergangenen Wochen doch so einiges passiert und wir bitten um Entschuldigung, dass wir mit Henny nicht über Barcelona, West Ham und die Rangers sprechen. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß.
Gleicher Begeisterung, gleicher Liebe zur Eintracht. Also wenn wir heute über die Eintracht reden, wenn wir telefonieren, weil wir sind ja im regelmäßigen Kontakt, das ist immer noch so, oder? Da läuft die Seele über, ja.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Bruder, schlag den Ball ein!
Herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Unseren heutigen Gast kennt ihr alle, er ist Eintracht-Fan durch und durch. Er ist Musiker, Comedian, er ist Schriftsteller, Schauspieler. Und er ist der Autor der Zeilen Erbarme zu spät, die Hesse komme. Herzlich willkommen, Henny Nachtsheim.
Hi, grüß dich, Matze. Hallo.
Zwei Sachen kann man nicht oft genug sagen. Deutscher Pokalsieger Eintracht Frankfurt 2018 und abonniert diesen Podcast. Also abonniert bitte diesen Podcast. Ich bin der Matthias. Ich bin vom Eintracht-Museum.
Das ist eine geile Verknüpfung. Ist auch geschicktes Verkaufsargument.
Immer wieder.
Die Herzen über den Pokalsieg und dann hat man die Abonnenten noch.
Wir sind dazu angehalten, aber ich wollte es jetzt mal ein bisschen elegant machen.
Muss ich mir merken.
Gut, wir sitzen jetzt hier nicht im Museum, ich bin vom Museum, wir sitzen nicht im Museum, wir sitzen aber auch in einem historischen Raum, wir sitzen im Raum West Ham United im Profikampf der Eintracht. Warst du schon mal bei einem Europapokalspiel auswärts, Henny?
Auswärts?
Ja.
Nee.
Auswärts warst du noch nie.
Ich überlege gerade, ich habe eine ganze Reihe da natürlich in meinem jetzt doch schon langen Eintracht-Fanleben gesehen, aber die waren alle hier, also die waren alle im Stadion. Ich habe in England mal ein paar Spiele gesehen, als ich im Urlaub war. Ich habe mal ein Pokalspiel gesehen, FC Luton Town gegen Manchester United mit George Best. Und George Best hat zwei Tore gemacht und eins mit der Hacke. Nutzt uns jetzt hier im Eintracht-Podcast nicht so richtig was, aber es war trotzdem ein geiles Erlebnis, dass ich George Best gesehen habe.
Geil. Ja? Und da kann ich jetzt auch kurz was zu sagen.
Auf jeden Fall.
Jürgen Kalb, der Eintracht-Spieler, hat gegen George Best mal gespielt und er hat nach Spielende das Trikot mit George Best getauscht. Und Jürgen Kalbs Frau hat es irgendwann einfach aus dem Schrank entsorgt und im Altpapier weggeschmissen.
Nein.
Im Altkleidercontainer entsorgt.
Als Kleidersammlung getan.
Ja, Jürgen Kalb ist hochunglücklich, weil er George Bests Trikot an den Altkleidercontainer verloren hat.
Der Typ, der es gefunden hat, der hat jetzt diese Villa im Taunus.
Vermutlich. Also wir reden heute über George Best, wir reden aber über die Rottgau Monotones, wir reden über Anthony Sabini, hoffentlich auch über Hesse James. Und Adlerträger Lilly über das weite Feld der Frankfurter Eintracht.
Ja, es ist mir nichts lieber als das.
Aber anfangen muss ich, Henny. Ja. Große, große Aufregung. Euer Beagle Lilly war weg. Und man hat ihn wiedergefunden auf dem Hügel eines Recyclinghofs.
Ja, genau, also das war mein Ding. Wir haben ja zwei Beagle und ich war mit beiden im Wald und Lilly war nicht angeleint, weil sie eigentlich tatsächlich überhaupt nicht dieses Spürhund-Ding hat. Den Rüde musste immer anleihen und dann ist sie einfach auf einmal das erste Mal, seitdem wir die haben, ist die haben wir erst ein halbes Jahr in den Wald gerannt und war weg. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Und dann ist der Rüde, hat sich losgerissen, weil die Schleppleine nass war. Also ich war so verblüfft und dann bin ich erstmal hinterher, habe die 3 Stunden gesucht. Bin nach 3 Stunden echt ziemlich entnervt aus diesem Wald wieder rausgekommen, hat mich auch total verlaufen. Und dann kam irgendwann der Rüde wieder und Lilly eben nicht. Und dann haben wir das bis nachts um 11 bin ich immer wieder in den Wald gefahren und habe gerufen und gesucht. Und wir waren, ehrlich gesagt, ganz schön verzweifelt, weil wir den Hund halt natürlich auch wahnsinnig ins Herz geschlossen haben und du hast ja dann die schlimmsten Szenarien im Kopf, weißt du, ist ein Wildschwein angegriffen oder ist die in einen von diesen wilden Tümpeln da gefallen und so. Und dann haben aber tatsächlich, also muss man sagen, weißt du, wir schimpfen ja auch mal gerne auf Facebook, aber dafür ist das Ding mal einfach Weltklasse, weil wir haben das dann abends gepostet und am nächsten Tag hatte ich diverse Nachrichten, dass der Hund gesichtet worden ist in einem Nachbarort, 6 Kilometer weiter. Und dann sind wir da hingefahren und haben da mit Ordnungspolizei und was weiß ich denn, das eingekreist und irgendwann kriegte ich nochmal einen Anruf über 3 Ecken und da sagte jemand, ja, der ist glaube ich in diesem Recyclinghof Rügemer in Urberach. Und dann sind wir da alle hin von allen Dings und auf einmal sagt einer da oben sitzt auf so einem Recycling-Abfallhügel. Ja. Und das war irgendwie hochemotional und da ist mir dann doch bewusst geworden, wie gerne ich den Hund schon jetzt habe.
Auch die Eintracht hat mitgezittert, Kollege Hindelang hat mir das erzählt, der hat wohl auch einen Hund.
Süß. Ich bin verblüfft, wie viele Leute das mitbekommen haben, ja.
Hund ist wieder da. Du bist aber prinzipiell ein großer Tierfreund. Wenn du jetzt schon Facebook angesprochen hast, wenn man auf deiner Seite schaut, dann findet man Hinweise zur Amphibienrettung. Es gibt Kröten auf deiner Homepage. Du hast in einem Buch über Meerschweinchen geschrieben. Du hattest mal Meerschweinchen namens Grabbi und Holz.
Ja.
Du hattest immer ein Tier.
Ich bin jetzt nicht als Kleinkind mit Tieren groß geworden. Ich war so ungefähr so 15, dann hat meine Mutter, die hat damals nach der Trennung von meinem Vater, hat die in einem Schuhgeschäft gearbeitet und eines Tages saß im Schaufenster eine Katze. Keiner weiß, wie da hingekommen ist. Und die hat sie dann mitgebracht, nachdem die anscheinend keinen Besitzer hatte. Und dann war das unsere erste Katze und von daher hat mich das mit Tieren gepackt. Ich habe dann 14 Katzen gehabt im Laufe meines Lebens, bin dann auf Hunde umgestiegen und jetzt sind es auch schon wieder 5, 6 Hunde, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Ich hatte diese Meerschweinchen mittendrin, genau, Grabbi und Holz. Und ja, warum sie auch mal so gehießen haben, bin ich sehr tieraffin. Also ich kann schon noch trennen. Ich bin ja auch Papa von 3 Kindern und ich würde das jetzt nicht so gleichstellen. Das machen ja manche. Aber ich habe schon einen großen Zugang zu Tieren. Ja.
Aber Lieblingstier ist der Adler?
Dieser eine Adler ist mein Lieblingstier. Ich habe Attila ja mal kennengelernt. Und zwar eben nicht hier im Stadion, sondern ich habe mit Michael Arpitz eine Veranstaltung gehabt. Das war im Bürgerhaus Mörfelden. Und das war ein Abend mit unserem Buch, aber eben auch mit noch Drumherum-Programm. Und auf einmal, ich wusste das gar nicht, dass der kommt. Und wir hatten Pause und ich komme aus meiner Garderobe, gehe hinter die Bühne, so im Dunkeln, weißt du, so wirklich nur ein bisschen Dings. Auf einmal denke ich, höre ich so ein komisches Flattergeräusch kurz und so. Und dann kommt auf einmal so ein bisschen Licht durch so einen Seitenvorhang. Und auf einmal bin ich so wirklich so 10 Zentimeter vor dem Kopf von Attila. Da war ich schon beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Du hast ihn bestimmt schon ein paar Mal aus der Nähe gesehen, oder?
Ja, wenn der nah dran ist, kriegt man Schiss, oder? Wenn
ja, also du denkst irgendwie so, also jetzt mal keine falsche Bewegung irgendwie, also ich meine, beeindruckend, tolles Tier, ja, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, ach, hätte ich auch gerne heim. Also dann doch lieber Meerschweinchen namens Grabbi und Holz.
Ja, also wenn man Attila sieht, will man kein Geißbock sein.
Ich wollte sowieso, wer will denn schon Geißbock sein in Frankfurt?
Ich will das jetzt auch gar nicht nochmal ausrollen, wo wir jetzt ein bisschen extern von Frankfurt sind, aber du bist geboren in Wuppertal.
Ich hasse dich, Matze.
Entschuldigung. Ja, ich habe es aber vorher angekündigt. Ich habe nochmal ganz kurz geschaut. Wuppertal Hardfacts. Ja. Wir haben 6-mal gegen Wuppertaler SV gespielt, 4-mal gewonnen, 1-mal unentschieden, 1-mal verloren. Ja. Gute Statistik.
Ja.
Und ihr seid auch sofort nach der Geburt weggezogen.
Ja, wir sind, sagen wir mal, wenn ich 24 Stunden später zur Welt gekommen wäre, dann wäre ich der Hesse, den ich in mir fühle. Und deswegen, ich habe auch zu dieser Stadt null Bezug. Also meine Großeltern haben da noch gelebt und wir hatten auch noch so irgendwie irgendeine Tante noch und was weiß ich. Und dann bin ich als kleines Junge dann ab und zu mitgenommen worden. Und das Einzige, was natürlich in Wuppertal beeindruckend ist, ist die Schwebebahn. Das ist ja auch wirklich was, so ein Markenzeichen. Aber ich habe zu dieser Stadt überhaupt keinen Bezug. Ich habe mit Gerd auch mal ein paar Mal mit Badesalz da gespielt. Ich habe das da mal aus Witz auf der Bühne erzählt. Ich habe dann gesagt, übrigens Leute, am Ende so habe ich gesagt, ich bin übrigens hier geboren. Hat ganz alle nur abgewunken, hab gelacht und nach dem Motto, erzähl keinen Scheiß. Und so fühlt es sich auch an. Und deswegen, ja, wenn ich es irgendwie rückgängig machen könnte und könnte meine Geburt 24 Stunden später legen und wäre dann in Hessen zur Welt gekommen, wäre es schon cooler, aber ich kann es nicht ändern.
Also wenn man im Internet googelt, dann stehst du unter große Söhne der Stadt Wuppertal.
Also große Söhne, dass die Stadt Wuppertal, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass sie das wissen. Weißt du, was so lustig ist? Mir hat dann mal eine Freundin erzählt, die Freundin hat sie angesprochen und gesagt, ich habe das gerade gelesen, Danny Nachtsheim ist ja in Wuppertal geboren. Ich habe alle CDs verbrannt. Ich fände das jetzt von der Konsequenz ein bisschen hart, wenn ich ehrlich bin. Ja, zumal ich ja trotzdem mich so hessisch fühle und zu Hessen so einen starken Bezug habe und zu Nordrhein-Westfalen wirklich überhaupt keinen starken Bezug habe, gar nicht.
Wir hören jetzt auch sofort auf davon. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dass aus Wuppertal auch Horst Hese zur Eintracht kam und Willi Neuberger.
Das wiederum tröstet mich.
Genau. Und dein Papa war Sportreporter.
Mein Vater war Journalist, aber kein Sportjournalist. Mein Vater hat über alles Mögliche berichtet, viel Lokales auch. Der ist nach dem Krieg dann Journalist geworden, aber er war kein Sportjournalist. Aber er hat mich in die Sportredaktion der Frankfurter Neuen Presse eingeschleust über Beziehung, weil ich da eigentlich dann Sportjournalist werden wollte. Ich hatte dann da schon eine Sonntagsstelle und so. Deswegen wird das immer so ein bisschen vermischt.
Hat dein Vater dich eintrachtmäßig sozialisiert oder hast du das selbst gemacht?
Das habe ich selber gemacht. Ich komme aus einer komplett Fußball und Sport desinteressierten Familie, sowohl was meine Eltern angeht, als auch was meine Kids angeht. Ich bin komplett alleine, was das Thema angeht. Ich habe Fußball geguckt, weil ich selber Fußball gespielt habe als Junge und hatte Wolfgang Overath gesehen im Fernsehen bei so Länderspielen und dann spielte irgendwann die Eintracht gegen Köln mit Overath und dann habe ich meine Nachbars, also gefühlte große Schwester, die wohnte 2 Stockwerke über uns, habe ich gefragt, ob sie mich zum Stadion fahren könnte. Dann bin ich da wirklich Mutterseelen alleine hin, habe in der Kasse mir eine Stehplatzkarte gekauft. Das war das erste Mal bei der Eintracht. Ich wollte Wolfgang Overath sehen und habe dann wirklich mit meinem Fußball, ich hatte schon einen gewissen Fußballverstand habe ich dann Grabi und Hölzenbein gesehen, Grabowski und Hölzenbein, und dann wurde ich wirklich gedreht. Also ich habe das schon oft gesagt, ich bin da als Katholik rein und als Buddhist wieder raus. Ich habe dann meinen Köln-Schal habe ich dann an den Zaun gehängt und habe mir dann vom Geld, was ich noch übrig hatte, meinen ersten Eintracht-Wimpel gekauft im Stadion und war danach dann wie angefixt. Und das hat sich bis heute leider überhaupt nicht gelegt.
Hast du dann, wenn du Ovrat toll fandst, Grabi Holz gesehen hast, du hast den großen Fußball im Stadion gesehen, hast du dann auch selbst gekickt?
Ich habe lange gespielt. Mein erster Ausflug war in Fußball bei der D-Jugend, da war ich aber relativ dick und spielte nur D4. Und die D4, das hatten manche Mannschaften nicht. Und wir wurden dann in so eine Liga gesteckt mit so D2-Mannschaften, so von Eintracht und Darmstadt, ich weiß nicht mehr genau, Kickers Offenbach. Und wir wurden jede Woche zerlegt. Gab immer zweistellig. Die dicken Jungs von der D4 wurden einfach auseinandergenommen. Dann habe ich damit erstmal aufgehört, habe ein paar andere Sportarten probiert. Bin aber dann in der B-Jugend, als ich dann auch schlanker war und wieder Lust hatte, dann wieder eingestiegen. Habe dann bei Spielverein Neu-Isenburg und dann später bei der SKG Sprendling gespielt. Bin dann wieder zu Isenburg zurück und habe bis zu den Junioren gespielt. Und habe mir dann tatsächlich in einem Wintertrainingsabend die Bänder gefetzt im Knie und habe dann tatsächlich, so albern das klingt, festgestellt, du kannst mit gerissenen Bändern auf einem Barhocker immer noch Saxophon spielen und singen, bei der Band, bei der ich damals war, aber du kannst halt eben nicht kicken. Und dann hat das meine berufliche Entscheidung, mehr in die Kunst zu gehen, in die Musik zu gehen, stark beeinflusst.
Okay, dann bist du nicht Fußballstar geworden, dann bist du Musiker erstmal geworden. Du hast Saxophon gespielt. In welcher Band warst du damals?
Also meine allererste Band hieß Kotzbrocken.
Gut.
Ja, guter Name. Hatte auch ein wahnsinnig gutes Plakat. Es war ein Typ, der besoffen auf dem Boden liegt, so in der Ecke, und der hat sich gerade übergeben. Und in den Brocken des Dings waren unsere Gesichter gezeichnet. Top-Plakat. War eine Weltkarriere vorprogrammiert. Da war ich zweiter Sänger und habe Altflöte gespielt. Und das war die erste Band. Dann hat mein Bruder eine Band gegründet, eine Brassrock-Band. So Vorbilder waren Chicago und Platz für den Tiers. Und hat mich großzügigerweise damit reingeplant, hat dann meinen Vater überredet, mir ein Saxophon zu schenken. Und dann haben wir uns das selber so beigebracht. Das war dann die Band, in der ich lange gespielt habe. Dann bin ich in eine Jazzrock-Band noch eingestiegen, die hieß ein Harz-Reinhardt-Revival. Und aus der resultierten irgendwann die Rodger Monotones. Und das war natürlich dann nochmal eine ganz eigene Geschichte.
Und die Rodger Monotones waren ja auch erstmal eine Garagenband. Ja, erster Auftritt irgendwo in Offenbach.
Alle haben schwarze Flecken in ihrer Vita.
Alle haben schwarze Flecken. Aber ihr habt dann Durchbruch gepackt, 84 mit Volle Lotte. Eine Riesenplatte, genau, die ich mir übrigens auch gekauft habe. Geile Lieder, Zirkus kaputt. Man war allerdings ein bisschen irritiert. Im Vorspann von Erbarme die Hesse komme, habt ihr geschrieben, ja, glaubt ihr denn nur, weil die SGE und die Kickers in nächster Zeit nicht Meister werden? Wieso habt ihr denn da die Kickers? Das ist ja illusorisch. Wieso habt ihr die erwähnt?
Das war 84. Ich weiß nicht, hilf mir mal. 84 waren die Kickers
abgestiegen aus der Bundesliga.
Abgestiegen, ja, aber das war ja gut. Aber ich meine, der Satz ist ja in sich faktisch nicht ganz falsch. Und wir wollten halt natürlich, sagen wir jetzt immer nicht, es ging ja nicht nur um die Eintracht, zumal wir bei den Rodger Monotones, tatsächlich gibt es ja immer schon einen starken Bezug zu Offenbach. Wir haben dort im Studio produziert. Der Achim Schnall, unser Mixer, kommt aus Offenbach immer noch und so weiter. Deswegen wurden beide Vereine erwähnt. Es ging ja mehr so um den Hintergedanken, egal ob wir in der Bundesliga irgendwie mal irgendwas einreißen oder nicht, irgendwie, aber jetzt, wir kommen trotzdem. Also das war ja so ein bisschen die Aussage.
Was ich auch nur sagen wollte, ist, dass du schon auch in einem Umfeld warst, wo auch immer die Kickers Thema waren. Also wo ihr gespielt habt, wo ihr Studio hattet, da war schon auch Kickers. Waren in der Band Eintracht-Fans?
Ja, also im Studio zum Beispiel, im Studio in Bieber zum Beispiel stehen heute noch, da wurde man genötigt, irgendwie aus Kickers-Tassen zu trinken. Ich habe dann Kaffee aus Wassergläsern getrunken, damit ich nicht aus dieser Kickers-Offenbach-Tasse trinken muss. Weil ich bin jetzt auch kein Kickers-Offenbach-Hasser, das muss ich auch dazu sagen, weil ich vermisse das ja auch, diese Derbys von früher, weil die schönste Zeit mit den Kickers war ja die auf Augenhöhe. Das ist ja alles andere, ist ja Quatsch. Guck mal, wenn die jetzt in der Regionalliga spielen und so weit weg sind, dann und alle 10 Jahre mal im Pokal vielleicht zufälligerweise auf uns treffen, das ist ja nicht das Gleiche. Und damals diese Derbys in Offenbach und auch in Frankfurt, da hast du schon eine Woche lang vorher nicht mehr geschlafen. Du warst ja vollkommen fixiert auf diesen Terminen, auf diese Spiele. Und wenn du gewonnen hast, ging es dann eine Woche lang gut. Und wenn wir verloren haben, ging es 2 Wochen lang schlecht. Das ist ja leider weg. Also von daher, ich habe mit Kickers immer zu tun gehabt, auch mit Kickers-Fans in meinem Umfeld. Aber das hat es natürlich auch lebhaft gemacht.
Und irgendwann kamst du aber hier ins Stadion und hast gehört, dass der G-Block anfängt, Erbarme zu spät, die Hesse komme zu singen.
Ja,
das war doch wahrscheinlich ein großer Moment.
Das war ein unfassbarer Moment. Ich war mit Ali, wir hatten die Platte rausgebracht Hesse Komme war ja auf der Tolle Lotte auf der B-Seite, das ist ja eine normale Vinyl-LP gewesen, auf der B-Seite der letzte Titel, weil wir haben diesen Titel, wir wussten, dass der gut ist, aber es war halt eben eine Funknummer mehr oder weniger und wir waren ja eine Rockband und wir haben irgendwie gedacht, die Monotones-Fans, die werden uns irgendwie den Kopf abreißen, wirklich. Und wir waren es irgendwie völlig, wir waren, hatten so ein ganz ambivalentes Gefühl dazu. Und dann hat aber der HR das eben entdeckt und hat das dann in die Playlist genommen, hat das gespielt. Und dann irgendwann rief mich jemand an und sagte, ihr müsst ins Stadion kommen. Und da hatten wir gerade, der Ali und ich waren auf irgendeiner Messe in Düsseldorf. Irgendwie hatten da irgendwie einen Promo-Auftritt und sind dann noch ins Stadion gefahren, haben uns zwei Karten ganz normal gekauft, saßen dann hier auf der Haupttribüne unten, das weiß ich noch, weil das da gerade zwei Karten bekommen haben. Und dann lief auf einmal unser Lied, als die Mannschaften einliefen. Und wir saßen da und wir haben das ja zusammen geschrieben, Ali und ich, das war magisch. Kann ich nicht anders sagen. Es freut mich heute noch, wenn es läuft. Vor allem, als dann der Refrain kam und das ganze Stadion dann den Refrain geschrien hat. Das ist schon unbezahlbar.
Für die Eintracht ein ganz wichtiges Lied, für die Eintracht-Fans ein wichtiges Lied, das auch als Schlachtruf immer wieder gestartet wurde von den Anstimmern im G-Block und heute noch gespielt wird, auch nach großen Spielen im Stadion. Aber dieses Volle Lotte war für euch ja ein richtiger Durchbruch. Ihr wart, also da habe ich jetzt nochmal geschaut, ihr habt danach mit Deep Purple gespielt, mit Grönemeyer, ihr habt bei der Band 8 mitgemacht. Also ihr habt im ganz, ganz großen Musikbusiness mitgemacht. Trotzdem bist du dann 1990 ausgestiegen und hast Badesalz gegründet.
Ja, mit ich muss nur ganz kurz mal zum Thema Deep Purple, weil wir hier eben gerade hier bei diesem Podcast sitzen. Ich habe auch mit Deep Purple Fußball gespielt. Wir hatten nämlich dann eine...
Ernsthaft?
Ja, wir haben dann, als die hier waren, die waren alle so fußballversessen. Dann hieß es, wir sollen eine Mannschaft zusammenstellen und wir hatten rund um die Rodger Monitons eine Fußballmannschaft, die hieß Flamenco Kamasutra. Und das war eine Musikermannschaft, die ganz gut war. Wir hatten ein paar gute Kicker, Martin Meinschäfer von Hobgoblin, auch damals eine Rhein-Main-Band, eine sehr angesagte, waren Mega-Kicker. Und wir hatten bei den Monitons auch eine ganze Reihe guter Kicker drin und so. Wir hatten dann haben wir mit Ian Gillen und Richie Blackmore und sowas, haben wir dann tatsächlich so ein Fußballspiel gegen die Frankfurter Rundschau oder sowas gemacht. Am Brentano-Bad haben wir gespielt und haben dann tatsächlich mit Deep Purple quasi in der Umkleidegarderobe gesessen und mit denen gekickt. Das ist auch geil.
Also du hast mit Richie Blackmore zusammen in einer Mannschaft gespielt.
Ja, genau.
Kann der Fußball spielen?
Der konnte ganz gut spielen und Ian Gillen war auch gut. Die konnten alle kicken und wir waren tatsächlich irgendwie eine ganz gute Truppe und haben auch, es war ein sehr torreiches Spiel. Ich kann ja nicht mehr sagen, wer gewonnen hat, aber ich weiß, dass wir auch eine Menge Tore geschossen haben und das war eine gute Zeit mit denen. Das war genau diese Festivals, wo die waren Top-Act, dann war noch, ich glaube, Roger Chapman hat noch gespielt und Meatloaf und wir. Wir waren so die am Anfang, wir waren da so rein protegiert worden und durften halt immer den Auftakt machen. Das waren natürlich zwei oder drei Riesenauftritte, so Riesenarenen, frei 60.000 Leute und so. Und dann waren halt noch diese Fußballspiele.
Hast du noch ein Trikot von Flamenco Kamasutra?
Ja, ich habe noch einen Koffer mit Trikots von. Wir hatten nämlich unser Torwart, Martin Gust, war damals Steward bei der Lufthansa. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist jetzt immer noch. Und der hat uns dann aus Rio, hat er dann aus dem Fanshop von Flamenco, hat er uns die Originaltrikots mitgebracht. Dann haben wir uns hier noch gelbe Hosen dazu besorgt und auch Stutzen machen lassen und hatten dann Flamenco Rio Trikots, original. Und wir waren schon super ausgestattet.
Geil. Und hab mit Deep Purple gespielt.
Und haben mit Deep Purple gespielt. Wobei, da haben wir, glaube ich, nicht in den Flamenco-Trikots gespielt, sondern da hat Ossi Hoppe, hier so ein örtlicher, einer von unseren Veranstaltungsikonen, der hat, glaube ich, die Trikots damals gestellt, irgendwie noch mit seinem Logo drauf und sowas. Ich weiß auch, dass es was Helles war. Aber auf jeden Fall, ja, ich kann sagen, ich habe mal mit Richie Blackmore und Ian Gillen Fußball gespielt.
Wieso bist du dann
ausgestiegen?
Mit Gerd Knebel ausgestiegen oder du ausgestiegen und ihr habt Badesalz gegründet?
Also Badesalz haben wir ja nicht gegründet. Es war ja nicht so, ich bin ja nicht ausgestiegen und habe Badesalz dann gegründet, sondern Badesalz ist ja schon 83 eigentlich entstanden, ganz zaghaft erstmal, mit einem ersten Programm, Super Dong Dong, und mit kleinen Auftritten in irgendwelchen Jugendhäusern und so. Und dann ging es auf 1990 zu. Und ich musste auch dazu nochmal erklären, bei den Rodger Monitons gab es bei aller Liebe zu den Kollegen eigentlich zwei Leute, die maßgeblich alles geschrieben haben. Also das war der Ali und ich. Ali hat die meisten die Musik gemacht. Ich war mehr für die Texte zuständig. Wir haben aber auch viele Refrains zusammen entwickelt, einfach über Singen und Gitarre spielen und so. Wir waren eigentlich die beiden, die diese Stücke alle geschrieben haben. Auch ich glaube, die ganze Historie von Rodger Monitons, alle wichtigen Stücke, würde ich sagen, sind zu 95% irgendwie so ein Gemeinschaftsding von Ali und mir. Gab natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber so war das schon. Das war halt immer sehr viel zeitintensiver als für die anderen. Und dann kam Badesalz, wurde auch immer größer. Und dann bekamen wir vom Hessischen Rundfunk eine eigene Serie angeboten, auch Jahr, wo wir wussten, das ist mal mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr Schreibarbeit, bevor wir überhaupt die Bücher fertig haben. Dann drehen wir noch mal ein paar Monate. Und dann habe ich gemerkt, das sind jetzt so zwei Fulltime-Jobs. Und das wird mir auf Dauer zu viel. Ich habe ja trotzdem noch, ich will noch meine Freunde treffen, ich habe einen Sohn und was weiß ich, was da alles so reingespielt hat und so. Und auch wenn ich damals dann irgendwie getrennt war und meinen Sohn nicht so oft sehen konnte, aber ich wollte nicht noch die wenige Zeit, die ich noch habe, irgendwie dann auch noch irgendwie quasi auch noch aufgeben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das wird mir zu viel, ich muss mich jetzt entscheiden. Und dann habe ich mich für ganz klar für die Arbeit für Badesalz entschieden, weil mich mit Gerd auch eine unglaublich intensive Freundschaft verbunden hat, bis heute. Mit Ali auch, mit Ali Neander von Monotones, mit den anderen auch eine gute Freundschaft, aber nicht ganz so intensiv wie mit Ali. Und dann habe ich irgendwann mit Ali auch gesprochen, habe gesagt, pass auf, Ali, ich weiß nicht mehr genau, was ich machen soll. Ich muss eins aufgeben, das wird mir zu viel. Ich bin nur noch am kreativ arbeiten, denken und wir haben einen Termin am anderen und so. Und da hat er mir damals irgendwie sogar signalisiert, dass er versteht, wenn ich das mich gegen die Band entscheide. Das war schwierig. Es war auch super traurig, als ich das dann im Proberaum verkündet habe, waren natürlich alle auch irgendwie nicht begeistert. Irgendwie, ich habe auch nicht, ich habe das komplett unterschätzt, wie das außen wahrgenommen wird. Die Außenreaktion habe ich gedacht, hey, ist doch so, wie, ob ich da jetzt bin oder nicht, so wichtig wie wirklich der berühmte Sack Reis in China. Aber das war nicht so. Das war ein unglaublicher Knall, der dadurch erzeugt wurde. Das habe ich damals überhaupt nicht kommen sehen.
Bevor wir zu Badesalz kommen, möchte ich jetzt ganz kurz mit dir mal die Eagles 11 durchgehen. 11 Fragen zur Eintracht,
ja.
Die du...
Trink noch einen Schluck Kaffee.
Trink einen Schluck Kaffee und dann fragen wir mit Frage Nummer 1 an. Eagles 11, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
Das erste Trikot, was ich hatte, war ein vermeintliches Brasilien-Trikot, was meine Mutter mir geschenkt hatte. Das war aber eigentlich nur ein Biene-Maja-T-Shirt, auf das sie hinten mit dem Rücken Pelé geschrieben hatte, mit einem dicken Edding, dummerweise mit Doppel-L. Das war mein allererstes Trikot. Das hat meine Mutter mir geschenkt. Pele, weil Brasilien war halt damals wahnsinnig angesagt und Pele ja auch. Und da hat meine Mutter so gesagt nach dem Motto, ja, was der Pele kann, kannst du auch. Und hat mir dann ein Biene-Maja-T-Shirt hat sie zum Brasilien-Trikot umgemodelt.
Das war mein schlimm, erstes. Das ist traumatisch und ich kann das nachvollziehen. Mein erstes Torwart-Trikot, da habe ich mir mit Tesa Krepp eine 1 hinten drauf gemacht.
Stimmt. Ja, nee, ich finde das im Nachhinein ist doch super. Eigentlich ja, zum Erzählen stimmt. Ist es doch wunderbar.
Genau. Bester Fußballer der Welt auf deiner Position?
Jürgen Grabowski.
Sehr gut. Dein Lieblingsreiseziel?
Ich bin so unheimlich gerne in Nordholland. Ich war da schon 25 Mal. Ich bin totaler Holland-Fan. Das weiteste, wo ich weg war, war Costa Rica und Venezuela. Das waren auch beides beeindruckende Urlaube. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ich zum Beispiel in ein paar Wochen wieder mal nach Holland fahren kann, finde ich es auch cool.
Lieblingsessen?
Tatsächlich Pizza Margarita mit Tabasco.
Und dein Lieblingsort in Frankfurt?
Wenn ich jetzt sage, dass ich am allerliebsten im Stadion bin und am allerliebsten im Eintrachtmuseum, dann klingt das so schleimig, dass ich mich kaum traue, das auszusprechen. Ich bin aber tatsächlich, ich bin wahnsinnig gern bei euch im Museum. Ich habe da so viele schöne Momente erlebt. Ich finde das auch unheimlich gut, wenn man bei einem Spiel ist, wenn man vorher da nochmal reingeht. Das hat irgendwie was, ich kann es nicht erklären, aber was Beruhigendes für mich. Und ich bin tatsächlich, also sagen wir mal, ich muss fairnesshalber sagen, das Stadion und speziell eure Einrichtungen gehören dazu. Ich bin aber auch wahnsinnig gerne bei den Frankfurter Löwen immer gewesen, bei den Spielen in der Eissporthalle. Ich bin aber auch wahnsinnig gerne natürlich zum Beispiel in Läden wie der Käse oder im Neuen Theater Höchst, die jetzt mehr mit meinem Job zu tun haben. Und ich bin wahnsinnig gerne in der Jahrhunderthalle. Das sind jetzt mal so 5 Orte. Tut mir leid, wenn es ein bisschen größer geworden ist. Aber die haben auch alle eine verschiedene Funktion für mich.
Haben alle ihre Berechtigung und
das glaube ich auch.
Museum ist gut. In welche Musikband würdest du passen? Naja, Rutger Monotones, die Purple.
Wenn ich den Namen der Band nenne, von der ich glaube, wo ich musikalisch gut hinpassen würde, dann klingt das so vermessen. Aber die Band, die mir im Moment von den Refrains, von der Art, wie sie musikalisch denkt, am meisten immer entspricht und wo ich fast mit jedem Stück was anfangen kann, ist seit geraumer Zeit Coldplay. Das ist eine Band, die ich wirklich mittlerweile wirklich total schätze, so für die Leichtigkeit und die Raffiniertheit ihrer Songs, so diese Kombination. Und das wäre so eine, also ich bin natürlich nicht auf diesem Niveau, ich kann noch nicht so gut singen wie der Sänger, also nicht falsch verstehen, aber so emotional würde ich mich da wohlfühlen.
Die haben auch schon hier gespielt, oder?
Die kommen ja vor allem jetzt nochmal, die spielen ja 3-mal hier das ausverkaufte Stadion.
Da gehst du auch hin?
Ich habe keine Karte bekommen.
Wir schauen mal.
Ich habe es auch nur zufällig erwähnt.
Erinnerung an dein erstes Eintrachtspiel?
Mein erstes Eintrachtspiel habe ich ja schon erzählt, FC Köln.
Mit Overath rein, mit Grabi
und Overath raus. Mit Overath im Herzen rein und mit Grabowski und Hölzenbein noch mehr im Herzen wieder raus.
Damit haben wir auch schon das Idol der Kindheit. Lieblingssport neben dem Fußball?
Also live Eishockey, weil das unheimlich dynamisch ist und weil das irgendwie gut zu gucken ist. Im Fernsehen ist es komischerweise, gucke ich es gar nicht so besonders gerne, aber live würde ich sagen Eishockey.
Bist du auch schon zu Eintracht Eishockey gegangen in den 80er Jahren? Da warst du auch schon.
Ja, da war ich schon. Und die haben auch eine Zeit lang mal in Rödermark außerhalb gespielt, in dieser Halle, da wo in der Nähe, wo ich jetzt wohne schon lange. Da war ich auch mal bei einem Spiel, genau.
Okay, das waren so die Anfänge, als die Eisporthalle noch nicht fertig war, hat die Eintracht genau, da ihre Heimspiele.
Genau, gab es ja auch ein Eisstadion da vorne und da war ich auch mal irgendwie, das war auch cool, weil das irgendwie ich habe das irgendwie relativ steil in Erinnerung. Warst du da auch mal?
Ich war da auch,
ja. Ne, es war irgendwie eine ganz gute Arena irgendwie so, ein bisschen natürlich nicht vergleichbar mit den Tempeln heute, aber ich habe schon früh Eishockey geguckt, ja.
Dein Berufswunsch als Kind war?
Ich wollte Tierarzt werden oder Profifußballer oder Wimbledon gewinnen.
Okay.
Genau. Oder am besten ein Fußballprofi, der nebenbei noch Wimbledon gewinnt, aber eigentlich eine Tierarztpraxis hat. Das wäre die beste Kombination gewesen.
Da will ich jetzt natürlich wieder nicht mit den Geschichten kommen, aber es gibt einen Eintracht-Spieler, der hat 1908 für die Eintracht gespielt und hat auch Wimbledon Tennis gespielt.
Nee.
Oskar Kreuzer. Doch, das ging damals noch. Multisportler.
Siehst du mal, da bin ich vielleicht bin ich die Reinkarnation von dem.
Von Oskar Kreuzer?
Ja. Das sollten wir mal vertiefen.
Was? Können wir nochmal drüber nachdenken.
Ja, ich spüre es gerade in mir.
Mit wem hast du dich bei der Eintracht am besten verstanden? Du hast ja schon viel Kontakte gehabt und du bist schon ganz lang nah an der Eintracht. Mit wem hast du da immer den besten Kontakt gehabt?
Naja, sag mal, wir beide kennen uns tatsächlich ja schon jetzt auch ganz viele, viele Jahre und das ist irgendwie auch immer freundschaftlich. Deswegen, das würde ich jetzt, sagen wir mal, da wäre ich jetzt vorsichtig. Also ich habe so, sag mal, ich sehe das eher so, ich bin so dankbar dafür, dass ich so viel nette Kontakt habe, dass ich auch mal so das Gefühl habe, dass ich irgendwie willkommen bin. Deswegen wäre das jetzt komisch irgendwie. Ich sag mal, was ein tolles Erlebnis war, auch ich habe ja mal eine Idee für ein bestimmtes Live-Konzept gehabt und durfte beim Vorstand das vorstellen. Und dann saß ich wirklich in der Vorstandsetage und ich war aufgeregt wie vor der Klassenarbeit. Und dann saß ich da drinnen und durfte das vorstellen und wurde auch so freundlich empfangen. Und damit, es wurde so unheimlich nett mit umgegangen. Und dann bin ich so später raus und habe gesagt, egal ob daraus was wird oder nicht, aber allein dieser, dass ich da drin war und wie ich da auch behandelt worden bin und was ich für ein Gefühl zurückbekommen habe, da war ich wahnsinnig stolz drauf. Und das ist jetzt so einer von den vielen Sachen. Aber ob das jetzt bei euch ist, ob das jetzt eben ist, wenn ich Jan treffe, Jan Strassheim oder was weiß ich, oder ob ich jetzt auch Spieler getroffen habe, als ich zum Beispiel Eintracht Heroes aufgenommen habe und im Museum eben dann mit Danny da Costa reden durfte oder mit Uwe Binnenwald und so weiter, das waren auch alles. Also ich freue mich, das Gesamtgebild. Ich finde, jetzt eine Person rauszunehmen, fühle ich auch nicht. Also das finde ich, es gibt natürlich ein paar, mit denen ich dich länger kenne, wie wir beide uns länger kennen, aber ich freue mich überhaupt, dass ich überhaupt sagen kann, ich kenne Leute von der Eintracht.
Das ist eine gute Antwort. Damit sind wir durch mit den Eagles 11. Ich habe im Hintergrund immer gehabt, wie Herr Bruchhagen immer bei mir angerufen hat, wenn du wieder ein Buch vorgestellt hast. Na, Thomas, der Herr Nachtsheim kommt, können Sie mir einen Platz frei halten? Und Herr Bruchhagen war jetzt nicht bei jeder Veranstaltung im Museum, aber immer wenn du hattest und Herr Bruchhagen und du, es waren ja nur auch unterschiedliche Herangehensweisen an den Fußball, aber er hat sich immer einen Platz reserviert und hat sich immer halb tot gelacht, wenn du deine Bücher vorgestellt hast.
Ja, was mich angeht, muss ich sagen, also wir sind beide sehr treu miteinander. Also wir pflegen den Kontakt immer noch, wir schicken uns Nachrichten und neulich war ich, muss ich noch kurz erzählen, da war ich bei Heimspiel, bei dieser kleinen Sendung hier im HR-Fernsehen. Jetzt war vor ein paar Wochen, ich war also zugeschaltet, also von zu Hause aus. Und dann kamen wir irgendwie nochmal auf die Perspektiven Eintracht Frankfurt. Und ich habe dann gesagt, ich persönlich kann mir total vorstellen, dass ich noch jetzt auch noch in den nächsten Jahrzehnten irgendwann erlebe, dass die Eintracht Champions League spielt. Wobei das ja letzte Saison, waren wir ja schon mega nah dran. Ich sage, ich glaube, dass das irgendwann nochmal kommt. Und da habe ich gesagt, auch wenn Herbert Bruchhagen mir schon seit 20 Jahren erzählt, dass die Tabelle zementiert ist und sowas, irgendwie, und habe ich in der Sendung gesagt, so lieb ich ihn hab, aber der Satz nervt mich, denn er hat mich schon vor 10 Jahren genervt und immer dieses drauf bestehen, dass nur die Vereine das dürfen und so. Und dann lief das abends, das wird ja zeitversetzt aufgenommen, und dann lief das abends um 22:30 und in dem Moment, wo die Stelle dran kam, ploppte mein Handy aus und dann war Herbert Bruch und sagte, hör auf zu flennen, schrieb er mir irgendwie mit so einem Smiley und so. Also wir haben irgendwie einen sehr netten Kontakt. Das ist auch tatsächlich auch eine Person, die ich auch in dem Kontext natürlich stimmt, die muss man erwähnen, sehr gerne sogar.
Und der Eintracht auch bis heute verbunden, der wäre sicher auch mal ein Gast für unseren Podcast, der Herbert Bruchhagen, der ja auch total viel zu erzählen hat.
Das macht er bestimmt.
Gut, wir kommen jetzt zu Badesalz. Und ich will eigentlich über Badesalz, da gibt es ja so viel zu erzählen und wir haben immer bei dem Podcast auch nur eine Stunde Zeit. Aber ich will darauf zurückkommen, die erste Album war auch Jo.
Ja.
Und dann kam Nicht ohne meinen Papa.
Genau.
Und da habt ihr einen Sketch aufgenommen, den wir euch jetzt kurz vorspielen. Eintracht-Fans kennen den in der Regel. Es ist Anthony Sabini. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört mal rein.
0:2 in der 83. Minute. Torschütze erneut. Anthony Sabini.
Oh Mann, so eine Scheiße, du. Schießt uns der Drecksack jetzt schon das zweite Tor rein, du.
Ich hab den gefressen, den Bimbo, dass die überhaupt hier kicken dürfen, du, die Halbaffe, du.
Oh Mann, du. Erst mit dem Boot drin aus dem Busch gelockt, jetzt versauen sie uns die Meisterschaft hier, du.
Vielleicht sollen wir dem mal Bananen runterschmeißen, hä?
Na ja, so wie der lebt, der Gorilla möchte auch bestimmt mal Bananen essen.
Komm, nächster Bananenchen. Wie der schon lebt mit seinen dicken Schenkeln, du komm.
Ey, sag mal, seid ihr blöd oder was?
Was willst denn du, du Studentenkopf, hä?
Ja, sag mal, wisst ihr nicht, dass der Sabini ab der nächsten Saison für uns spielt?
Was? Der Bimbo bei uns? Nächste Saison? Das glaubst du wohl im Ernst nicht?
Ja, lest ihr denn keine Zeitung oder was? Der hat doch gestern in der Schrippe 2,5 Millionen Ablöse.
Was? 2,5 Millionen Mark Ablöse?
2,5? Ich meine, andererseits ist es ja irgendwo auch wert, oder?
Das glaubst du aber, du. Der trifft wenigstens mal ein Tor, ne?
Genau, und überhaupt, guck mal, wie der sich bewegt, du, wie eine Gazelle, du, hä?
Hey. Oh, das ist doch ganz eine Athletik da drüben, wo die herkommen. Weißt du, da, wo uns den Schlapp machen, da laufen die noch weiter, die Bimbusche.
Das sind die auch gar nicht anders gewöhnt, sag ich dir. Das ist denen ihr Natur. Weißt du, wenn man erstmal so ein Zebra mit der Hand gefangen hat, ne? Da bist du fit, ne?
0:3 in der 87. Minute. Torschütze Anthony Sabini.
Klasse! Oh, Wahnsinn! Ah, Basenschuss! Hier, Basenschuss! Hier, das macht richtig hungrig. Weißt du das hier? Hier, gib doch mal Bananenchen, du wärst mal.
Das gib ich dir gerne mal. Warte mal. Ah, so. Lass dir das schmecken. Hm? Ah,
so. Auf Grüße, Sabini. Nächste Saison für uns, das finde ich ja klasse.
Hm? Der Sabini, du, für 2,5 Millionen Max spielt er da.
No. Also ist er aber auch wert, oder?
Das ist der echt wert, ja? Sabini.
Ach, freue ich mich schon richtig auf die nächste Saison.
Wie der lebt, das Bimbo.
Guck dir das mal an, du. Klasse. Lauf, Sabini, lauf! Super!
Sabini! Das gibt die Saison
noch. So, Anthony Sabini. Ja. Kamt ihr auf Anthony Sabini und wie waren die Reaktionen?
Ja. Das Ding ist ja bis heute irgendwie, tatsächlich hat er immer noch irgendwie eine gewisse Brisanz. Ich war beim Spiel, beim Relegationsspiel gegen Saarbrücken im Stadion. Das war einer dieser Fremdschämen-Geschichten, weil wirklich eben Anthony Yeboah für Saarbrücken spielte. Alle hatten Schiss vor dem. Dementsprechend waren viele Leute mit Bananen ausgestattet. Es flogen Bananen auf die Aschenbahn. Es gab diese Affenlaute und so. Also alles das, was ich damals schon gehasst habe und heute immer noch genauso hasse. Und ich saß wirklich in so einer Clique von Typen und oben hinter mir auch so, immer wenn er am Ball war. Und dann sagte irgendwie einer, wirklich wie bei unserem Sketch, sagte, hey, sagte, kriegt euch mal wieder ein. Ich habe gehört, die Alter ist an dem dran, der soll nächste Saison bei uns spielen. Und dann merkten die auf einmal, dann geht es ja gar nicht mehr so. Und dann kippten die so und sagten, naja, so schlecht ist er nicht irgendwie und so. Und ich habe da drin gesessen, bin nach Hause gegangen, habe das dem Gerd angerufen, habe gesagt, ich muss dir was erzählen, was ich heute im Stadion erlebt habe. Und er sagte, das machen wir auf der nächsten Platte. Das nehmen wir 1:1, bauen wir noch ein bisschen aus mit unseren typischen Sprüchen und so. Und dann haben wir das eigentlich ja nur auf unsere CD transportiert. Ich weiß noch, dass die CD rauskam, lass es mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr nach dem Relegationsspiel gewesen sein. Und das Irreste, was ich dazu erzählen kann, ist, dass ich irgendwann einen Typen kennengelernt habe, der sagte, ich muss dir jetzt mal was sagen, Henny. Ich war damals auch im Stadion und ich habe kistenweise Bananen da reingeschleppt. Und dann habe ich eure CD gekauft und habe die im Auto gehört und hörte diesen Sketch und hatte hinten im Kofferraum noch die leeren Bananenkisten. Sagt er, und das war der peinlichste Moment meines Lebens, weil der Gerd mir auf einmal klar gemacht hat, was das für eine Drecks-Scheiß-Aktion war und wie peinlich das war und wie rassistisch das war und wie falsch das war. Und dann bin ich angehalten am nächsten Müllcontainer, habe erstmal diese ganzen Bananenkisten weggeworfen, um diese Schande aus meinem Kofferraum zu kriegen. Ich finde, besser geht's nicht. Also für uns jetzt. Trotzdem gibt's Leute, die nicht kapiert haben, dass wir damit ja auch diese rassistische Haltung und auch diese opportune Haltung ja demaskieren wollten. Und es gibt Leute, die hören den Sketch und sagen, ja, Badesalz ist rassistisch. Das ist das Dümmste, was du überhaupt über uns sagen kannst. Das ist irgendwie so, also wir sind so weit entfernt davon, rassistisch zu sein oder recht zu sein, wie es nur geht. Und da haben wir den Sketch sogar mal im Sportstudio live aufgeführt und da war Anthony Yeboah Gast. Und da hat Günther ja auch noch moderiert. Und da haben wir den Sketch im Publikum gespielt. Also wirklich, wir saßen auf der Fußballtribüne, haben den aus dem Publikum rausgespielt. Und Anthony Yeboah kannte den Sketch auch schon, hat sich auch bestens amüsiert, dann haben wir darüber geredet. Viele Jahre später wollten wir genau diese Szene aus dem Sportstudio als Bonusmaterial für eine DVD. Und dann hat ein junger Redakteur vom ZDF das rausgesucht und hat gesagt, er würde es nicht freigeben, es wäre ja rassistisch. Und dann mussten wir dem erstmal erklären, dass es Satire ist und eben nicht wirklich, dass wir keine Rassisten sind. Also der Umgang damit, da tun sich manche schwer, die Ironie oder die Satire auch zu erkennen. Aber ich meine, wir wissen, wie es gemeint war.
Und der junge Mann, der dir von den Bananenkisten im Kofferraum erzählt hat, der steht ja so ein bisschen für die Eintracht-Fans, weil ihr habt da ja nachhaltig ganz viel für die Fanszene der Eintracht gemacht, die ja dann auch im Nachgang ein politisches Bewusstsein entwickelt hat, das man heute allenthalben spürt und auf das wir heute auch sehr achten und das von unserem Präsidenten gelebt wird, das vom ganzen Verein gelebt wird. Aber es ist ja doch vieles auf diesen Fall Toni Yeboah zurückzuführen und dieses Anthony Sabini.
Also sag mal, zumindest hat unser Sketch natürlich nochmal, weil wir nochmal auch andere Leute erreicht haben und weil wir auch teilweise natürlich eben auch bei Fußballfans auch schon immer auch viele Zuhörer hatten oder auch Besucher, haben wir auf jeden Fall, sag mal, einen Beitrag geleistet. Wir waren jetzt nicht, würde nie sagen, das war jetzt der maßgebliche, ausschlaggebende Fakt, dass wir das gemacht haben, aber es war auf jeden Fall ein guter Beitrag in die richtige Richtung. Und wenn mir jemand sowas später erzählt, also das war auch, der hätte mir das ja auch nicht erzählen müssen, hat mir das wirklich gesagt, ich musste das jetzt einfach gestehen. Und ich schäme mich dafür heute irgendwie. Das wird mir auch nicht mehr passieren. Und das ist natürlich dann toll, wenn wir zu der Diskussion oder zu der Bewusstseinsmachung ein bisschen haben beitragen können. Der Spiegel hat vor ein paar Jahren tatsächlich den Sketch irgendwie als einen der wichtigsten politischen Sketche der Neuzeit geadelt. Da waren wir völlig baff irgendwie. Es hat uns einfach, Spiegel Online-mäßig, war irgendein Artikel über den Dings, hat das wirklich total gelobt und sagt, das wäre eigentlich einer der wichtigsten Sachen gewesen.
Ich glaube, da haben sie recht, die Kollegen. Also für die Entwicklung der Frankfurter Fanszene oder der Eintracht-Familie war dieser Sketch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, und super, das hört man auch allenthalben, ja. Habt ihr mit Toni Yeboah Kontakt gehabt danach?
Ja, im Sportstudio. Im Sportstudio haben wir ihn zusammengesehen, war sehr nett irgendwie. Hat er jetzt auch nicht so ein mega fließendes Deutsch gesprochen irgendwie und wir waren auch nicht aufdringlich. Also wir haben dann, es ist ja auch bei so einer Sendung so, du sitzt dann da, das geht ja dann bis, was weiß ich, bis 23:30 oder so und dann irgendwann fährt man dann wieder heim und man hat sich dann einfach mal in der Garderobe Hallo gesagt und ich war natürlich auch sehr ehrfurchtsvoll, weil das ja damals auch wirklich einer unserer wirklichen Götter war. Also ein unfassbarer Stürmer mit einer unglaublichen Präsenz und unfassbaren Toren. Und komischerweise, ich will ja auch nicht Leute sammeln oder so, sondern wenn ich Leute kennenlernen darf, die, also als ich Jürgen Grabowski kennengelernt habe beim HR, habe ich mir fast ins Hemd gemacht. Ja. Zum Glück kannte der mich aber auch. Es war zum Glück nicht so ganz einseitig, mochte auch Badesalz so ein bisschen irgendwie und dann war das irgendwie ganz nett, aber allein, dass ich mit Anthony Yeboah mal im Sportstudio aufgetreten bin, das reicht mir immer in der Vita.
Toni Yeboah, Badesalz, Anthony Sabini, ein ausgezeichneter Spot. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten über Hesse James. In Hesse James kommt leider die Eintracht nicht vor, obwohl da ja so viele Namen sind, aber es kommt nicht irgendwie eine Grabbi und eine Holz drin vor. Aber mit Hesse James seid ihr ganz weit gekommen.
Ja, Hesse James war ja dann auf dem dritten Album, auf der Divo da so war das, glaube ich. Das war halt einfach einer wieder von den Sketchen. Die Platten liefen eh schon super. Die liefen viel besser, als wir das am Anfang alle erhofft haben. Sowohl die Plattenfirma Sony als wir. Ich muss zu der Aufnahme sagen von Hesse James. Ich glaube, es war meine Idee, einen Cowboy zu machen, darzustellen, der seine Gegner totbabbelt, ihnen das Ohr blutig redet. Aber was er redet, war nicht festgelegt. Und das ist auch nicht gepitcht oder so, sondern also schneller gemacht, sondern der Gerd hat da gesessen und wir hatten nur ein Skript. Da war nur klar, was ich so sage. Oh, wer kommt denn da? Und so, also diese Dings. Und dann hat Gerd losgelegt und hat einfach, der hat ja so schnell geredet, das konnte er gar nicht ablesen. Der hat einfach improvisiert. Und da der Gerd eben kein so ein starker Fußballfan ist wie ich, ist wahrscheinlich das Thema Eintracht in dem Moment auch einfach außen vor geblieben, weil er das einfach gelabert hat, was ihm da alles eingefallen ist. Und das war ja trotzdem natürlich, sag mal, ich saß dann ihm gegenüber und dachte so, ob uns das mal einer glaubt, dass er das wirklich live eingesprochen hat, werden wir noch sehen irgendwie. Aber deswegen.
Der kam ganz groß raus, der wurde verfilmt, hast du gesagt.
Hesse James wurde dann später, bekamen wir eine Einladung aus Ludwigsburg von der Filmakademie. Und da sagte er, wir haben euch doch damals mal gefragt, ob wir Hesse James animieren dürfen. Und das hat jetzt einer unserer Schüler gemacht und das ist eine Abschlussarbeit und wir laden euch ein. Da sind wir nach Ludwigsburg gefahren und da war dann die haben an dieser Filmakademie ein großes Kino und es war knallevoll. Da waren die ganzen Abschlussschüler drin und Studenten, aber auch natürlich die noch lange da blieben und so. Also es war einfach eine Mega-Stimmung da drin. Da lief ein Kurzfilm nach dem anderen und dann irgendwann kam halt der Film vom Johannes und das war dann Hesse James animiert in so einem Insektenlager. Also es gab dann so ein Hesse James ist so eine Art Käfer und dann gibt es auch noch die Kakerlake, also diesen Gigi Tucker und so und hat das einfach in so ein Insektenreich dann transportiert und der Film in dem Kino war die Hölle los, Also, und wir Gerd und ich saßen da und wir hatten Tränen in den Augen, weil das, wir hörten unsere Stimmen, aber sahen diesen Film dazu. Das war natürlich die nächste Ebene, die das natürlich nochmal getoppt hat. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass die diesen Film eingereicht haben bei der Oscar-Kurzfilmgeschichte, und zwar beim Studenten-Oscar, und haben ihn englisch synchronisieren lassen von irgend so einem englischen Schauspieler, der das ähnlich schnell hinbekommen hat wie Gerd. Und dann haben sie den eingereicht, und dann ist dieser Film Zweiter geworden bei dem Studenten-Oscar. Und wenn er Erster geworden wäre, dann wäre dieser Film automatisch beim Kurzfilm beim richtigen Oscar gelandet. Also er wäre dann unter den letzten 5 der nominierten Kurzfilme gelandet. Das heißt, der wäre dann tatsächlich an dem Abend gezeigt worden, zumindest in Ausschnitten. Das hätte die ganze Welt gesehen. Wir wären über einen roten Teppich da reinmarschiert, was weiß ich mit wem alles. Und dann hätten wir, wären wir bei der Oscar-Verleihung gewesen, weil wir einen Beitrag quasi geliefert haben. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass letztendlich der Film, der dann da lief, da hat man uns ja gar nicht mehr gehört, weil es ja Englisch war. Aber das war egal, weil wir haben es uns ja ausgedacht. Aber leider ist er halt eben nur Zweiter geworden beim Studenten-Oscar, und dann durften wir da nicht hin. Wir haben echt, also als es hieß, das läuft jetzt gerade die Abstimmung, da kannst du dir vorstellen, wir saßen nur noch in der Nähe vom Telefon, weil wir waren so geil drauf, dass der Film Erster wird und dann beim Oscar, gebe ich offen zu, das, weil das hast du nicht so oft, die Chance. Und leider, leider um einen Platz verfehlt. So ein bisschen so wie letzte Saison Fünfter.
Gut, dann hast du jetzt den Schwung wieder in den Sport gut gepackt.
Ja, genau. Ersten du siehst, Platz ich denke ja auch mein Eintracht.
Ja, dann kommen wir zu deinen drei Eintracht-Momenten und fangen an. Der schönste Eintracht-Moment.
Neben dem gerne zitierten Pokalsieg, der für alle uns besonders war, einfach weil es auch so lange jetzt her war, war tatsächlich der UEFA-Cup-Sieg hier in Frankfurt, Fred Schaub. Da sind nicht weniger Tränen gelaufen und geflossen als jetzt 2018. Und ich weiß noch, dass wir dann alle, meine ganzen Kumpel, wir waren alle auf der Gegengerade. Wir haben auch alle das Tor so auf der Höhe gesehen. Und ich sehe das immer noch in meinem Geiste immer wieder und weiß auch, wie sich das angefühlt hat. Und wir sind dann alle in Schoppeklopper nach Neu-Isenburg und haben dann da bis ins Morgengrauen, also wir sind dann alle, als die ersten Leute schon arbeiten gingen, sind wir alle nach Hause gegangen. Und es war ein unfassbares Fest.
Dein schlimmster Eintracht-Moment?
Das klingt jetzt eigenartig. Ich habe ja alle 4 Abstiege mitbekommen. Ja, ich habe die auch hautnah mitbekommen, weil ich war ja auch immer in der Zeit immer bei jedem Spiel im Stadion und habe dann auch diese Niederlagen so mit. Es war nur komischerweise so, immer wenn wir abgestiegen sind, ich weiß nicht, wie dir es geht, Matze, aber bei mir ist immer sofort, der erste Gedanke ist, naja gut, dann steigen wir halt nächste Saison wieder auf. Das heißt, ein Abstieg macht mit mir emotional lang nicht dasselbe oder das Gleiche wie jetzt ein riesiges Erfolgserlebnis. Von daher, sagen wir mal so, erinnere mich an ein Spiel auf dem Biberer Berg. Da stand es lange 2-2, wenn ich mich recht erinnere. Manchmal verfärbt sich das ja so ein bisschen in der Erinnerung. Und dann hat meiner Ansicht nach Michael Kutzop mit einem Kopfball das 3-2 gemacht in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss. Und ich war halt im Stadion drin und weiß noch, dass mich das tagelang verfolgt hat. Weil es natürlich auch in einem engen Stadion wie bei den Kickers, auch noch beim Derby, wenn dann das entscheidende Tor gegen dich fällt und sag mal so 2/3 des Stadions explodiert um dich rum, aber du fühlst was anderes, das ist schon die Höchststrafe. Also ich find so diese Niederlagen gegen Kickers Offenbach gehören schon zu den besonders emotionalen, tiefen, bitteren Momenten.
Das stimmt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich stand 1-1 und das war es 2-1,
was er gemacht hat. Okay, das war auch so. Aber ich habe auf jeden Fall Michael Kutz hat mich später mal getroffen. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und weil ich habe den, das war ganz eigenartig, weil ich war auf einem Geburtstag, ich habe da einen Auftritt gehabt und auf einmal steht jemand hinter mir und schubst mich mit seinem Bauch an und sagt, was denn? Und dann drehe ich mich um und denke, ich kenne das Gesicht irgendwie. Und dann schubst er mich mit seinem Bauch nochmal vor sich her, so als wollte er eine Schlägerei. Und dann war das Michael Kutzop. Sag, er weiß, wer ich bin. Und so, sag ich überlege, sag, mit Michael Kutzop, der den entscheidenden Elfmeter verschossen hat für Werder Bremen, gleich so sein eigenes Trauma so auf den Tisch gelegt irgendwie. Und dann schubst er mich immer. Und er sagt, kannst du mal damit aufhören? Warum machst du das denn? Er sagt, das ist doch aus einem Sketch von euch. Was dann? Und ich habe bis heute, weiß ich nicht, was das für ein Sketch gewesen sein soll. Auf jeden Fall, dann habe ich ihm aber noch später dann erzählt, dass er mich damals traumatisiert hat, was ihn sehr gefreut hat.
Was ihn sehr gefreut hat, aber die Strafe hat er gekriegt, er hat dann den entscheidenden Elfmeter
ganz verschossen. Genau,
das alles hat er nur davon. Sich, genau. Das hat er nur davon, genau. Und jetzt noch zum Schluss deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht.
Kindheitserinnerung habe ich in dem Sinne nicht. Ich habe Fußball entdeckt, als ich angefangen habe zu spielen, da war ich 13, 14. Das ist ja schon keine richtige Kleinkindheit mehr. Ich habe als Kind, also mit so jetzt, ich sag jetzt mal 5 bis 12, 13, Fußball überhaupt nicht groß wahrgenommen. Von daher kann ich kann nur damit dienen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin ins Stadion rein, ich habe Jürgen Grabowski gesehen und der hat mein Fußballherz berührt und das hat er auch noch viele Jahre danach. Ich kann mich an keinen Spieler erinnern, dessen Art zu spielen mich so ähnlich abgeholt hat, wie wenn man jemand ein tolles Gitarrensolo spielen hört oder jemand besonders gut singt. Das hatte für mich emotional den gleichen Wert.
Du hast ja Jürgen Grabowski dann auch noch ein paar Mal hochleben lassen, weil du hast angefangen, Kolumnen über die Eintracht zu schreiben. Ja. Du hast für die Eintracht direkt geschrieben. Du hast für Zeitungen, Magazine rund um die Eintracht geschrieben. Wie kam der Kontakt, dass du auf einmal Kolumnen zur Eintracht gemacht hast?
Das war der Gerd Steines von der Gießener Allgemeine, hat damals mit mir, der hat mich angeschrieben und er wollte gerne ein Interview machen, als wir in Wetzlar gespielt haben, was ja dann eben ein Nachbarort ist, mehr oder weniger. Und kam dann dahin. Ich habe dann gesagt, willst du mit Gerd? Und mir sagt er, nee, er wäre Sportchef und von der Gießener und er weiß, dass ich halt großer Eintracht-Fan bin und er würde gerne mit mir ein Fußballinterview machen. Dann haben wir uns dann irgendwie am Morgen nach dem ersten Auftritt haben wir uns in einem Café getroffen und haben dann mehrere Stunden ein Interview geführt. Und er hatte dann so viel Spaß an meiner Betrachtungsweise vom Fußball, weil ich Fußball ja genau wie alle anderen Bekloppten und die Eintracht speziell sehr liebe. Aber ich glaube, was mir manchmal ein Ticken besser gelingt, ist, dass ich manchmal auch noch so eine gewisse unfreiwillige Komik in vielen Sachen im Fußball entdecke, dass ich auch manchmal Leute, die von anderen Leuten extremst gefeiert werden, nicht ganz so ernst nehme, weil ich merke, dass die trotzdem irgendwie auch irgendwie in bestimmten Denkweisen manchmal mich nicht so überzeugen oder limitiert sind. Und das mochte er halt. Und dann hat er mir eine Kolumne angeboten, sagte, hast du Lust, irgendwie alle 14 Tage eine Eintracht-Kolumne zu schreiben oder sogar wöchentlich am Anfang. Und dann habe ich dafür auch eine Gage bekommen. Und dann durfte ich dann jede Woche, hat er mir Stichpunkte geliefert und dann durfte ich so ein bisschen satirische Kolumne schreiben. Das machen wir jetzt schon seit 15 Jahren. Ist mittlerweile reduziert worden, weil die Zeitung auch nicht mehr diese Gelder haben, um sowas regelmäßig, ich mache das jetzt so alle paar Wochen, jetzt ist es eine Frage-Antwort-Kolumne mit dem Ronny Hertogs von der Gießener, der mir Fragen schickt zur Eintracht und das ist immer sehr lustig, weil der manchmal Dinge auch wahnsinnig ernst sieht und ich die aber immer lustig beantworten soll. Das ist dann manchmal ein bisschen ist schwierig, aber ich liebe den sehr und bin auch der Gießener Allgemeine verbunden und daraus sind dann zwei Bücher entstanden. Und dann war ein Highlight war dann tatsächlich, dass eines Tages der Gerd Steines mich anrief und sagte, wenn du möchtest, kannst du Heribert Bruchhagen interviewen für unsere Zeitung. Und dann habe ich gesagt, was heißt, wenn ich möchte, dann sag mir einfach, wann es ist. Und dann haben wir uns hier getroffen in der alten Geschäftsstelle und wir hatten eigentlich eine Stunde. Das war dann so, dass Gerd Steines war dann mit. Und er sollte nur zuhören und Fotograf auch noch mit. Und Gerd Steines konnte aber überhaupt nicht sich bremsen und fragte der Heribert Bruchhagen die erste halbe Stunde dauernd Sachen. Und ich saß mit meinen 100 Fragen da und saß mir dann und sagte, irgendwann sage ich, Gerd, kannst du jetzt mal die Klappe halten? Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit und du hast eine halbe Stunde mir, das ist überhaupt nicht so abgehört. Ich war total wütend. Und er, oh, das tut mir leid, mir ist der Gaul durchgegangen. Und da hat Heribert dann gesagt, ja, gucken wir mal, wie sich's entwickelt. Und dann haben wir 2 Stunden geredet. Haben ein Interview geführt, das wurde dann später in der Gießener Allgemeinen abgedruckt. Es war eine ganze Seite, eine ganze große Zeitungsseite voll irgendwie. Und dann hat Heribert Bruchhagen mich später nochmal angerufen und hat dann gesagt irgendwie, er will das auf jeden Fall gegenlesen, weil er sagt, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber du hast mir Antworten entlockt, deshalb die habe ich noch nie gegeben. Und da war ich natürlich total stolz, ja. Aber wir haben ihm das dann auch alles zum normal drüberlesen gegeben und haben auch 1-2 Sachen tatsächlich, haben nie den Raum verlassen.
Du hast diese Kolumnen gemacht, aus denen wurden 2 Bücher. Also es gab 2 Bücher nur mit Kolumnen, die zusammengestellt wurden. Du hast dann journalistisch gearbeitet, wenn du Interview gemacht hast mit Heribert Bruchhagen. Also du warst quasi im Sportjournalismus drin, ne?
Ich wollte es ja auch werden. Ich wollte ja Sportjournalist werden. Ich hatte ja schon meine Eintrittskarte bei der Neuen Presse. Und dann kamen ja die Monitons dazwischen, später noch Badesalz. Und dann habe ich das eben sein gelassen. Daher ist auch meine Affinität. Und wenn ich auf der Pressetribüne sitze, dann fühle ich auch immer irgendwie, es klingt jetzt komisch, aber ich freue mich dann immer, dass ich da sitzen darf. Und es ist mir auch fast lieber, als in irgendeiner Loge zu sitzen oder so. Weil da sind halt so die Leute, die normalerweise meine Kollegen geworden wären. Ich bin jetzt nicht mit denen allen befreundet. Ich kenne auch viele gar nicht, aber ich finde es schön, da zu sitzen.
Warst du damals, als du die Kolumne regelmäßig geschrieben hast, warst du da bei jedem Spieler?
Ich war, wann immer ich konnte, war ich bei den Spielen. Aber ich meine, wir haben natürlich damals ja auch schon Auftritte gehabt, oft samstags. Und wenn wir irgendwie jetzt samstags irgendwie jetzt ein bisschen weiter weg gespielt haben, wir haben auch in München oder Berlin gespielt schon immer oder in Stuttgart, dann konnte man natürlich das Spiel nicht sehen. Dann war man halt eben auf die normalen anderen Quellen angewiesen. Dann wusste ich natürlich trotzdem, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, schon, wie es ausgegangen war. Ich habe mir die Spiele dann meistens aufgezeichnet und habe sie dann nochmal geguckt. Im Endeffekt würde ich sagen, habe ich über diese verschiedenen Möglichkeiten, die man schon lange hat, viele, viele Eintracht-Spiele der letzten Jahrzehnte gesehen. Also mit wenigen Ausnahmen würde ich sagen, fast alle, aber natürlich nicht alle live.
Die beiden Bücher, die entstanden sind, waren den Schal enger schnallen und in die Ohren spucken und mein Eintracht-Tagebuch. Dann hast du...
Ja, wobei das Eintracht-Tagebuch hat ja noch den Titel, das afrikanische Sprichwort, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht.
Genau.
Das ist ja der Haupttitel gewesen und dann Untertitel mein Eintracht-Tagebuch, genau. Ja,
stimmt. Dann hast du 2014 mit Michael Apitz das Buch Adlerträger veröffentlicht. Das war jetzt was ganz anderes. Das war jetzt eine Geschichte rund um die Eintracht.
Ja.
Wie kamt ihr auf die Idee mit den großartigen Bildern und den total lustigen Texten? Ich glaube, das ist eines der bestverkauften Eintracht-Bücher, das es gab.
Also das kann ich jetzt, weiß ich nicht ganz genau, aber ich weiß, dass es im Verlag irgendwie in dem Jahr, glaube ich, das erfolgreichste war. Drauf gekommen sind wir, als ich den Michael kennengelernt habe, auf einer Hochzeit, wurden an einen Tisch gesetzt und haben, jeder wusste, wer der andere ist. Ich hatte ihn schon mal in irgendeinem Beitrag im Fernsehen gesehen und kannte auch seine Comics, die ich auch total mochte. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut verstanden und hatten einen sehr netten Abend. Dann sind wir auseinandergegangen und dann kam so der übliche Satz, wir müssen mal was zusammen machen. Haben aber zum Glück wirklich Nummern ausgetauscht. Das war schon mal ein Fortschritt, weil oft wird es ja einfach nur so gelabert, dann siehst du sich nie wieder. Und dann haben wir uns angerufen. Ich weiß nicht mehr, wer wen, aber wir hatten beide Interesse und haben dann telefoniert. Ich habe gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mit dir ein Buch machen, irgendwie zur Eintracht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was es sein soll. Und dann haben wir gesagt, es muss ein Familienbuch sein. Es gibt schon, das weißt du ja besser als ich, 1 Million statistischer Bücher oder geschichtlicher Bücher. Es muss was anderes sein. Und es muss auch mit unserem Humor zu tun haben. Und es muss auch meine inhaltliche Handschrift haben und deine zeichnerische, und das muss passen. Und dann entstand die Idee, so eine Community zu gründen. Also am Anfang war es so, wir wollten diesen Opa haben, diesen Meckerer-Opa so ein bisschen. Wir wollten ein kleines Kind haben, wir wollten eigentlich einen Jungen haben am Anfang. Und dann kam Michael noch auf die Idee, dass es noch einen Papageien gibt, der Adler heißt und noch denkt, er wäre einer. Was ich bis heute einen der schönsten Gedanken ever finde. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben aber dann auf einmal festgestellt, dass wir ja beide eigentlich auch Väter von Töchtern sind. Ich habe zwar auch einen Sohn, aber und dann haben wir gesagt, aber wäre es denn nicht eigentlich schöner, wenn es ein Mädchen wäre? Und da war das noch gar nicht so das Thema wie jetzt, so dass man jetzt noch viel mehr darauf achtet, dass die Mädchen ihre Anteile haben. Das war so eher aus unserem Vater-Ding raus. Und dann haben wir gesagt, ja, und dann haben wir Lilly erfunden. Und haben dann angefangen, da haben uns da ja dann damals der erste Baustein für dieses Buch war das Treffen mit dir. Das muss man einfach an der Stelle mal erwähnen. Wir durften uns dann mit dir im Museum zusammensetzen und haben dann gesagt, pass mal auf, das und das haben wir schon an Kapitelideen. Was glaubst denn du, was noch rein müsste, damit wir die Historie von Eintracht Frankfurt aus der Sicht von einem kleinen Mädchen und ihrem Opa und dem Papageien abhandeln oder erzählen? Und dann hast du uns noch ein paar sehr wichtige Stichpunkte gegeben. Du wirst ja auch im Buch zu Recht erwähnt und hast ja auch ein eigenes Porträt bekommen von Michael. So ist das entstanden und das war eine der schönsten Zusammenarbeiten, die ich je hatte mit jemandem. Ich arbeite mit Gerd natürlich auch wahnsinnig gern. Ich habe auch wahnsinnig viele Sternstunden mit dem Ali gehabt bei den Monotones. Aber das mit Michael war auch geprägt von so viel gleicher Begeisterung, gleicher Liebe zur Eintracht. Also wenn wir heute über die Eintracht reden, wenn wir telefonieren, weil wir sind ja im regelmäßigen Kontakt, das ist immer noch so, oder? Da läuft die Seele über, ja. Einer der besten Momente war, es gab zwei sehr gute Momente bei dem Buch. Der eine war, dass wir noch kein Titelbild hatten. Und der Societätsverlag rief irgendwann bei mir an und sagte, wir wollen jetzt unseren Jahreskatalog rausbringen, wir bräuchten schon mal das Titelbild. Ich habe gesagt, gut, das liegt ja bei Michael. Habe ich Michael angerufen und das gesagt. Sagt er, ich habe so viel zu tun. Ich kann das jetzt unmöglich machen. Das dauert mindestens noch einen Monat. Und dann habe ich gesagt, Michael, reg dich ab. Pass auf, dann sollen sie einfach da einen leeren Buchtitel hinmachen, den Titel schon mal reinschreiben, sagen, Titel noch nicht verfügbar, kommt später. Dann ist es halt so, da sind wir im Jahreskatalog eben optisch nicht vertreten. Und hast du schon gemerkt, das hat schon total genervt. Und es war so, ich sag mal, abends um 6 und um 1 Uhr geht eine E-Mail in meinem Dings auf am selben Abend und da hat er das Titelbild gemalt. Und zwar genau das, was wir später genommen haben, weil der Ehrgeiz ihn so gepackt hat in dem Moment, dass der Prospekt ein Jahr lang, weiß der Jahreskatalog rauskommt, ohne dass sein Titelbild drin ist, hat mir keine Ruhe gelassen. Und das mochte ich so sehr, weil ich das selber kenne, diesen beruflichen Ehrgeiz, den man auch manchmal hat, dass man sagt, nee, das will ich jetzt schon noch besser machen oder sowas. Und das schätze ich halt bei Leuten, gerade bei im kreativen Bereich, wenn die sich nicht so treiben lassen, sondern wenn die dann sagen, ich krieg das noch hin. Also, dass unter Druck auch was entsteht, das kann nicht jeder, aber ich kann das zum Beispiel auch ganz gut und ich mag das halt, wenn ich auf so jemanden treffe. Und der zweite magische Moment war, dann haben wir überlegt, okay, Lilly ist, am Anfang war sie 6 Jahre alt und dann hat Michael die gezeichnet und dann habe ich angefangen, die ersten Dialoge zu schreiben und habe gemerkt, wenn die 6 Jahre ist, kann die nicht so reden, wie ich sie reden lassen will. Also müssen wir die älter machen. Habe ich gesagt, Michael, habe ich eine Mail geschrieben, sagt Michael, ich merke gerade die ersten Dialoge, Lilly kann nicht 6 Jahre alt sein. Die ist in meinen Texten schlauer, die ist schon 2 Jahre weiter, die ist mindestens 8. Und dann schickt er mir das nächste, er hatte sie schon gemalt, dann schickt er mir 10 Minuten später das Bild, sagt so, jetzt ist sie 8 und hat er einfach die Beine länger gemacht. Und das war so ein geiler Moment. Und ich habe vorm Computer gesessen. Ich habe das, ob ihr erzählt, auch bei unserer Lesung. Ich habe so gelacht, als dieses Bild kam. Er hat einfach die Beine unten ein bisschen so einen Zentimeter länger und dann war sie 8. Und das ist so stellvertretend für den Humor, der uns beide verbindet. Und deswegen ist dieses Buch auch so schön geworden. Es ist eins meiner Lieblingssachen von allen Sachen, die ich in meinem Leben erstellt habe. Und das sind ja jetzt mit allen CDs und Büchern mittlerweile auch eine ganze Menge. Das ist wirklich, ich habe das immer noch gerne in der Hand und guck mir das immer noch gerne an. Es fühlt sich immer noch gut an. Und jetzt ist es ja beim Verlag nicht mehr erhältlich. Wisst ihr was? Wenn er meint, dass er das nicht mehr rausbringen wollt, ich will das jetzt gar nicht groß bewerten. Und da haben wir mal kurzerhand, der Gerd und ich jetzt bei Basel, einen eigenen Verlag gegründet. Batz Books heißt der. Und da kommt jetzt Adlerträger in der dritten Auflage in ein paar Monaten raus. Und wir bringen das jetzt nochmal selber raus. Weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass das schöne Buch vergriffen ist und dass nie wieder jemand eine Chance hat, sich das zu kaufen. Dazu ist es dann tatsächlich so erfolgreich, es war. Da gibt es immer noch genug Leute, die es noch nicht kennen. Und deswegen bringen wir das jetzt nochmal in ein paar Monaten selber raus.
Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch auf die neue Version von Adlerträger. Gibt ja noch viel zu berichten über die Eintracht an Lilly. Henny, ich bin jetzt eigentlich durch. Ich danke dir recht herzlich.
Ja,
das war
mir eine
ganz tolles Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Als wir das Museum eröffnet haben, haben wir dich relativ unverfroren angefragt. Sag mal, Henny, kannst du nicht einen Spot für unser Museum machen? Und du hast uns damals zugesagt.
Ja.
Wir haben dann gedacht, wir sind lustig und haben einen entwickelt. Und du kamst und hast den da auch eingespielt. Und am Ende hast du gesagt, aber ich will nochmal einen Freestyle machen. Und zum Abschluss würden wir euch jetzt nochmal diesen Freestyle-Werbespot fürs Eintracht-Museum zuspielen mit vielen Erfolgen, die Eintracht gefeiert hat. Wenn ihr euch das Ganze anhört, müsst ihr immer noch nachrechnen und dazu rechnen. Jetzt ist noch ein Pokal mehr dazu gekommen. Zum Abschluss also.
Soll nicht der Letzte sein, Mats. Soll nicht der Letzte sein,
Mats. Es wird natürlich nicht der Letzte
sein.
Nein. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war ganz toll.
Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir Riesenfreude gemacht. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Ist halt eben hier, ne? Bisschen Homebase, wie mein Sohn immer sagt.
Homebase im Herzen von Europa.
Ja, genau.
Henny, bis zum nächsten Mal. Es gibt noch genug zu erzählen. Und zum Abschluss der Werbespot fürs Museum. Dankeschön.
Danke auch.
Was dann? Hier in München, ich steigt euer BMW und fahrt heim. Ich kann auch nichts dafür, dass ich euch gespatzt habe, ja? Tschö mit euch! Ja! Die Eintracht, die ist doch das Brett überhaupt, oder? Hier, ich gehe so beim fünften Lebensjahr zu jedem Spiel. Ich habe alles gesehen hier. Hier Champions League-Siege, Weltmeistertitel, alles hier. Aber wisst ihr, was das Allergrößte war? Das war das Endspiel um den Europapokal der Landesmeister in Madrid gegen Manchester United. Irgendwann das 16. Ja? Hier, das war der Hammer hier. 10 Minuten vor Schluss steht 6-0 für Menu. Und dann hat die Eintracht aufgedreht. 4-mal Grabowski, 3-mal Hölzebein. 7-6, wir haben gejubelt. Hier, und dann gibt der Schiri, kurz vor Schluss nochmal, Sekunde vor Schluss, ein Elfer für die anderen. Hier, pass auf. Dr. Peter Kunde, unser Torhüter, hüpft nach links, aber der Bobby Charlton schießt den Ball rechts in den Winkel. Und da reißte Dr. Peter Kunde, der war ja Zahnarzt, sich die eigene Zahnbrücke aus dem Maul und wirft die so gegen den Ball, dass er den gerade noch um den Winkel lenkt hier. Da hatten wir einen Pokal. Hey, hör mal. Hier, wenn davon ein Wort gelogen sein sollte, kam ich auf die Stelle der Blitztreffer.
Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, nur im Eintracht-Museum in der Commerzbank Arena. Ehrlich.